Guten Morgen. Es gibt einen spannenden Satz von dem schwäbischen Pastor Johann Christoph Blumhardt. Den hat Thomas, glaube ich, auch schon mal in den letzten Wochen zitiert. Der sagt nämlich, ist ein bisschen komisches Deutsch, der Frieden hält immer schon die Türfalle in der Hand. Es bedeutet im Endeffekt, dass der Friede immer schon kurz davor ist, so aus der Tür zu verschwinden. Und das trifft, und das merken wir auch manchmal, auf den Frieden zwischen Menschen zu. Ja, in Gruppen, in Familien. Aber ich glaube, das trifft auch auf den Frieden in uns zu. Ja, der Friede in uns, der ist immer so, und es scheint manchmal so, als würde er schon die Hand an die Türklinke legen und immer so kurz davor sein zu verschwinden. Woran liegt das? Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Ich glaube zum Beispiel, dass es so etwas wie ein Talent gibt, in schwierigen Situationen oder wenn die Lebensumstände schwierig werden, eher cool zu bleiben. Damit wird man geboren oder nicht geboren. Ja, also manche Leute starten einfach mit ganz anderen neurochemischen und neurobiologischen Voraussetzungen im Gehirn und den passenden Darmbakterien. Und wenn man sich das auf einer Skala denken würde, ja, wo 10 denn so Frieden oder innere Gelassenheit ist, dann starten die einfach von Geburt an schon mal so mit einer 4 oder 5. Meine Startvoraussetzung ist eher so hier bei -4, habe ich so gemerkt. Ja, das liegt an ganz unterschiedlichen Sachen. Aber das führt dann dazu, dass selbst der schönste Urlaub, ja, da wo es eigentlich vielleicht so aussieht, da müssen bei mir nur so ein paar Sorgen, so ein paar Dinge dazukommen. Ja? Dann nur so mittelschwere Probleme, dann sieht der Urlaub für mich auf einmal so aus. Ja? Dann denke ich so, meine Güte, ist das alles ätzend hier. Ja? Ich habe vor kurzem das Buch Blackout gelesen. Da geht es darum, dass in ganz Europa der Strom ausfällt für 2 Wochen ungefähr. Und ich versuche seitdem, meine Frau davon zu überzeugen, dass wir mehrere 100 Liter Wasser im Keller einlagern und uns ein Notstromaggregat kaufen. Und ich verstehe diese Menschen, die sich in ihrem Garten einen Bunker bauen. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und als ich meinem Schwager von diesem Buch erzählt habe, da hat er bloß mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, warum in aller Welt liest du solche Bücher? Ja? Also es gibt Menschen, die solche Bücher lesen können. Ich gehöre nicht dazu. Aber es gibt noch andere Grundvoraussetzungen, die das manchmal dazu führen, dass sich so anfühlt, als würde der Friede immer so kurz davor sein, aus dem Zimmer zu verschwinden. Zum Beispiel kann das auch daran liegen, dass wir einfach so ein ganz bestimmtes Bild von Frieden haben. Dass wir sagen, Frieden kann eigentlich nur herrschen, wenn alle anderen Lebensumstände perfekt sind. Wenn alle Probleme in meinem Leben gelöst sind, dann kann ich Frieden haben. Und das andere Problem, kenne ich auch so aus meinem eigenen Leben, manchmal denken wir auch, Frieden kann ich ja relativ einfach herstellen, indem ich alle Spannungen ignoriere und alle Probleme unter den Teppich kehre. Ja, indem ich sozusagen den Kopf in den Sand stecke. Das funktioniert teilweise oder für eine gewisse Zeit. Aber irgendwann merken wir, dass so diese neurotischen Problemlösungen auch nicht so wirklich auf die Dauer ausreichen. Und es ist ganz interessant, viele Menschen, nicht alle, aber viele Menschen fangen an, wenn der Friede verloren geht, fangen sie an zu beten. Wenn die Nöte groß werden. Wenn die Sorgen überhand nehmen. Interessanterweise fangen sogar Menschen, die sonst nie beten, in solchen Situationen mit dem Beten an. Ich weiß nicht, ob sich manche noch an dieses Bild erinnern. Das ist US Airways Flug 1549, der mit einer fliegerischen Meisterleistung von Captain Sully im New Yorker Hudson River gelandet worden ist. Nachdem das Flugzeug, glaube ich, in einen Vogelschwarm hineingeflogen ist. Und es wurden mehrere Überlebende, haben alle überlebt, wurden danach interviewt und die haben berichtet, dass ganz viele Menschen kurz vor der Landung anfingen zu beten. Ich bin mir sicher, dass sie es getan haben. Ja? Ich würde das auch tun. Und es verging nur wenige Sekunden. Also die hatten in Anführungsstrichen Glück, ja? Weil die Zeit zwischen dem Unfall mit diesem Vogelschwarm und der sicheren Landung, also ich sag mal der Zeit zwischen Gebet und Gebetserhörung, der war relativ kurz. Das ist cool. Die Frage ist nur, was machen wir? Also meistens dauert das bei uns länger. Ne? Und die Frage ist, was machen wir in der Zwischenzeit? Was machen wir in dieser Zeit, wo uns der Friede abhanden gekommen ist? Glücklicherweise gibt es in der Bibel eine relativ detaillierte Anweisung darüber. Und wir gucken mal, vielleicht habt ihr eine Bibel dabei, dann schaut gerne mal rein, in Philipper 4, die Verse 4 bis 9. Das ist ein Brief, der vor knapp 2000 Jahren an Christen im heutigen Griechenland geschrieben worden ist. Und wenn man das so liest, kann man schnell denken, naja, jetzt mal ehrlich. Das ist schön, nettes Konzept, aber der Autor hat doch keine Ahnung von dem, was ich hier durchmache. Das mag vielleicht passen für jemanden, der sonst keine Schwierigkeiten im Leben hat. aber der hat doch jetzt einfach zu wenig Lebenserfahrung. Das kann man doch so allgemein nicht in irgendeine Situation reinsprechen. Aber es sind Worte des Apostels Paulus und sein Leben machen diese Worte glaubwürdig. Sein Leben macht diese Worte glaubwürdig. Er war, ich möchte kurz auf Paulus eingehen, er war ein jüdischer Mann, der größtenteils in Europa unterwegs war, um Gemeinden zu gründen. Das heißt, er ist in eine völlig andere Kultur gekommen und hat gesagt, hey Leute, ich habe hier ein neues Glaubenssystem. Verlasst euer altes, das, was vorher habt, das war einfach nicht vollständig, das reicht nicht aus. Ihr habt zwar noch nie von mir gehört, aber ich bin Jude aus Jerusalem. Ich folge einem neuen jüdischen Kult. Wir Juden, wir sind so ein kleines Volk am Rande des Römischen Reiches. Und ich denke, ich habe was, was euch alle was angeht. Und wenn man sich das so anguckt, ne, wie eigentlich fast einer alleine den Kontinent bereist und das Evangelium nach Europa trägt, kann man sich echt wundern manchmal, oder es ist echt ein Wunder, dass das Evangelium überhaupt aus der Region um Jerusalem herum herausgeschafft hat. Aber Paulus war in der Lage, Menschen davon zu überzeugen, dass Jesus wirklich der Retter der Welt ist. Nicht nur für die Juden, sondern auch für die damals sogenannten Heiden. Und er fängt auch eine Gemeinde im heutigen Griechenland in Philippi an. Und bei diesen Reisen, die er macht, wird er mehrmals von einem wütenden Mob aus der Stadt gejagt. Einmal wurde er sogar gesteinigt. Ja, das ist dieses Steinigen, bei dem Menschen Steine auf eine Person werfen, bis sie tot ist. Und die Menschen dachten, er wäre tot. Das heißt, sie haben ihn rausgeschleift aus der Stadt, ihn auf eine Müllkippe gelegt und wie durch ein Wunder hat er überlebt. Er saß im Gefängnis, er wurde ausgepeitscht. Und irgendwann kehrt er zurück nach Jerusalem, obwohl er von vielen gewarnt worden ist, dorthin zurückzukehren. Weil alle wussten, wahrscheinlich wird er dort verhaftet werden. Und genauso kommt es. Es wird eine Verschwörung gegen ihn angezettelt und der Mob ist kurz davor, ihn zu lynchen, bis die Römer dazwischen gehen, die damalige Polizei und Schutzmacht, und Paulus verhaften und ihn zur Verhandlung vor den damaligen Statthalter zitieren. Und dort sagt er, ich bin römischer Bürger und ich möchte vor dem Kaiser meinen Fall verhandelt werden, haben. Das ging damals. Wenn man römischer Bürger war, durfte man seinen Fall vom Kaiser entscheiden lassen. Und auf dem Weg dorthin, es dauert mehrere Jahre, sitzt noch weitere Zeit im Gefängnis, wie sie ihn nach Rom bringen, erleidet er Schiffbruch, er trinkt fast, er wird von Schlangen gebissen und ist dann in Rom in Gefangenschaft und wartet auf seinen Prozess. Und wir wissen nicht ganz genau, ob Paulus ein- oder zweimal in Rom inhaftiert gewesen ist. Auf jeden Fall, und das lesen wir im Philipperbrief, diese Gefangenschaft, die er dort erlebt, ist so zugespitzt, dass er fürchtet, am Ende dieses Prozesses exekutiert zu werden. Und aus dieser Zeit in der Gefangenschaft heraus schreibt er diese Worte. Und ich kann verstehen, dass man ganz schnell sagt, Till, du kannst nicht in meine Situation sprechen. Du weißt nicht, was ich gerade durchmache. Aber ich weiß ganz sicher, dass ich jemandem, der so etwas durchgemacht hat, wie Paulus zuhören würde. Wenn er darüber spricht, wie man Frieden bekommen kann, wie man Frieden mit sich selbst, wie man inneren Frieden bekommen kann. Also lasst uns mal reinhören. Philipper 4, Vers 4. Freut euch! Was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Wenn ihr nur stehen würde, freut euch, was auch immer geschieht, dann würden wir wahrscheinlich sagen, ja, 2000 Jahre alt, kann ich nichts mit anfangen. Aber hier steht, freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid oder freut euch in dem Herrn. Und das verstehen wir vielleicht ein bisschen besser, wenn wir jetzt mal das mit dem Herrn verbunden austauschen in freut euch, dass ihr einen neuen Job habt, freut euch, dass ihr euch aufgrund des Dieselskandals einen neuen VW leisten könnt, freut euch, dass er oder sie nach dem Date zurückgerufen hat. Dann verstehen wir so ein bisschen, was es bedeutet, sich über eine besonders positive Nachricht zu freuen. Das mit VW war ein Witz, okay? Aber die anderen Sachen sind positiv. Paulus sagt im Endeffekt, ich möchte, dass du dir Zeit nimmst, bis diese gute Nachricht in deinem Verstand angekommen ist und die richtigen Emotionen produziert. Ich möchte, dass du verstehst und dass das dann irgendwann in dein Herz rutscht und eine Freude in dir hervorruft, dass du mit dem Herrn verbunden bist, dass du gerettet bist, dass er an deiner Seite ist, dass er für dich kämpft, dass du kein Sklave mehr der Angst bist, dass er für dich betet, wenn du nicht beten kannst, dass er dir vergibt, wenn du sündigst. Dass er dich nicht verlässt, dass er gute Gedanken über dein Leben hat. Er sagt, ich möchte, dass das von deinem Kopf in dein Herz rutscht und dass das eine Emotion der Freude in deinem Herzen hervorruft. Und dann macht er weiter, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Oder anders ausgedrückt sagt er, lass harte Zeiten nicht dazu führen, dass dein Charakter dabei kaputt geht. Lass harte Zeiten nicht dazu führen, dass deine mieseste Seite zum Vorschein kommt. Wisst ihr, es ist ziemlich leicht, ich weiß das aus eigener Erfahrung und meine Familie weiß es noch viel besser, sich von seiner schlechtesten Seite zu präsentieren, wenn der Druck steigt. Aber das ist in der Regel nicht die einzige Option, die wir in diesen Situationen haben. Ein Freund von mir sagt immer, ich möchte so fröhlich sein, wie mein Herz es zulässt. Ich möchte so fröhlich sein, wie mein Herz es zulässt. Und er ist mir darin ein großes Vorbild. Wenn unsere Freude nur da ist, wenn unsere Lebensumstände alle rosig aussehen, dann wird unsere Maske fallen, wenn es schwierig ist. Normal ist, ich bin nett zu dir, wenn das Leben nett zu mir ist. Und wenn es schwierig wird, dann nutze ich das als Entschuldigung, um dich schlecht zu behandeln. Und Paulus sagt, ey, kommt, lasst euch von diesen Umständen nicht alles kaputt machen. Dein Charakter ist etwas, was Gott dir geschenkt hat. Lass ihn nicht kaputt machen von den Lebensumständen, die du sowieso nicht unter Kontrolle hast. Gott ist dir nahe, er ist ja nicht weit weg, er steht dir ja bei. Und dann macht er weiter und sagt, macht euch um nichts Sorgen. Und im ersten Moment und ganz besonders, wenn du gerade in einer schwierigen Situation steckst, denkst du so, es ist jetzt kein sonderlich hilfreicher Ratschlag, oder? Ich meine, wie wäre das, wenn du dir über eine schwierige Sache Sorgen machst und dann kommen so ein paar Freunde zu dir, legen dir so die Hand auf die Schulter und sagen dir, weißt du was, du machst dir zu viel Sorgen. Hör doch auf, dir Sorgen zu machen. Würdest du dann antworten, hey, danke, darüber habe ich ja noch gar nicht nachgedacht. Es wär total klasse, wenn du mich dreimal am Tag daran erinnern könntest. Und vielleicht hast du ja sogar ein fröhliches Lied, das du mir dann immer vorsingen kannst. Ja? Wenn du Sorgen machst, dann klatsche in die Hand oder sowas. Ja? Es wäre so toll. Und danke für diese große Erkenntnis. Und es ist erstmal wichtig zu wissen, bei dem Wort, das Paulus hier benutzt, da geht es nicht um, dass man sich Gedanken um etwas macht, was einem wichtig ist. Es ist klar, dass wir uns Gedanken machen um Menschen oder um Dinge, um unseren Job machen, weil der wichtig ist oder weil die wichtig sind. Weil wir wollen, dass es diesen Menschen oder dass es denen gut geht oder dass ich versorgt bin. Das ist nicht Sorgen machen. Was er hier mit Sorgen machen meint, ist ein ständiges sich zerfressen lassen von Angst und von Sorgen um das, was kommen wird. Ja, irgendwas, was uns fertig macht, was uns ständig auffrisst, was uns auf den Boden, auf die Knie zwingt. Also es geht nicht um ein gesundes Anliegen, um etwas, was einem wertvoll ist und was Wert hat. Aber Paulus ist schlau genug, uns nicht mit diesem Ratschlag, macht euch keine Sorgen, alleine zu lassen. Er macht dann weiter. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Und das ist eine Sache, auf die wir gleich nochmal zurückkommen werden, dieses eure Anliegen vor ihn bringen, das Wort, was da im Griechischen steht, bedeutet eigentlich so viel wie ein Geheimnis kundtun oder ein Geheimnis aufdecken. Und im Endeffekt sagt er, findet mal heraus, was ihr wirklich wollt. Findet mal heraus, was hinter eigentlich eurer Angst steht. Weil meistens entdecken wir da die Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Weil manchmal geht es nicht nur darum zu sagen, ja, Gott, löst schnell mal das Problem, sondern das ist ein Indikator dafür, was eigentlich wirklich zentrale Bedeutung in unserem Leben hat. Aber wir kommen da gleich nochmal drauf. Aber was passiert dann, wenn wir das tun? Dann sagt Paulus, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht. Und das ist genau das, was wir manchmal kennen, was ihr vielleicht auch schon mal selber erlebt habt. Dass ihr entweder Menschen gesehen habt, die in einer ganz schwierigen Situation waren, oder dass Leute zu euch gekommen sind und gesagt haben, wie kannst du in aller Welt so ruhig bleiben? Wie kannst du in aller Welt so viel Frieden dabei haben? Das ist genau dieser Friede, der über alles menschliche Verstehen hinausreicht. Der wird über euren Gedanken wachen. Und das Wort, das Paulus hier benutzt, ist ein Wort von militärischen Wachtposten. Ja? Der Friede Gottes wird wie eine Abwehrmauer, wie ein Turm, wie ein Wachtposten, wie ein Wachbataillon über deinem Herzen stehen und dein Herz und deine Sinne bewachen. Der wird euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Was machen wir jetzt mit diesem Text und mit diesen krassen Anweisungen von Paulus? Welche praktischen Auswirkungen kann das haben, um uns auf einen Weg zu machen nach innerem Frieden? Drei Dinge. Und wir gucken nochmal erst diese Verse 8 und 9 an. Und das erste ist, denke weiter. Wisst ihr, manchmal, es gibt so Menschen, die haben so einen Hang zum Grübeln und denen sagt man manchmal, weißt du was, ich glaube, du denkst zu viel nach. Du machst dir vielleicht zu viele Gedanken über manche Sachen. Das mag manchmal stimmen, aber Paulus würde vielleicht eher sagen, du denkst nicht weit genug. Wenn wir uns diese beiden Stellen nochmal anschauen in den Versen 8 und 9. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert und gerecht sind. Und haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Wenn wir uns das genauer anschauen, dann spricht Paulus eigentlich über das Evangelium oder er spricht über die Grundlagen des christlichen Glaubens. Und er würde eigentlich sagen, denk das mal zu Ende. Wenn du zu wenig Frieden hast, dann beschäftige dich mit den Grundlagen von dem, was die Bibel über Gott, über den Menschen, über die Sünde, über die Rettung, über die Zukunft sagt. Und wisst ihr was, das ist völlig konträr zu dem, was wir heute in Ratgebern finden. Wenn wir ins Bestsellerregal, Spiegel-Bestsellerliste gehen und gucken über irgendwas, so Ratgeber zum Sinne von beruhigter Leben oder Frieden finden, dann steht da mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendetwas über Technik. Ja, wie man die schlechten Gedanken aus seinem Leben verbannt. Oder wie man so zu so ein bisschen mehr Work-Life-Balance kommt. Aber die würden garantiert nicht sagen, wenn du Angst hast, wenn du besorgt bist, wenn dir der Friede fehlt, dann fang mal an, über die großen Fragen des Lebens nachzudenken. Und ich bin nicht gegen diese Sachen, die sind in vielen, vielen Bereichen sehr, sehr sinnvoll. Entspannungstechniken, Work-Life-Balance, Gedankenkontrolle und so. Aber das reicht nicht aus, um dieses Problem, dass der Friede oft flüchtig ist, dass er kurz davor ist zu gehen, zu lösen. Warum? Ich habe euch ein Zitat von Charles Darwin mitgebracht. Darwin war kein Christ. Er war Wissenschaftler. Ihr wisst, glaube ich, wer er war. Und ich habe ein Zitat von ihm gefunden, über das Tim Keller mal in einer genialen Predigt über Frieden gesprochen hat. Dort sagte er, ein Mensch, der keinen sicheren und gegenwärtigen Glauben an die Existenz eines persönlichen Gottes oder eine zukünftige Existenz mit Vergeltung oder Belohnung besitzt, kann als Lebensregel nur eins haben. Den Impulsen und Instinkten zu folgen, die für ihn am sinnvollsten erscheinen. Was im Endeffekt sagt ist, wenn man nicht daran glaubt, dass es einen Gott gibt, der bestimmte universale Werte vorgegeben hat oder an ein Leben, an ein zukünftiges Leben, bei dem die Art und Weise, wie man jetzt hier lebt, irgendeine Rolle spielt, also dass es so etwas gibt wie ein Gericht oder eine Belohnung für das, wenn man gut oder schlecht gehandelt hat. Wenn man nicht daran glaubt, dann ist es am sinnvollsten, komplett egoistisch zu leben. Ja, und nur dem zu folgen, was man selbst am besten findet. Ein ganz ähnliches Zitat gibt es von Oliver Wendell Holmes, einem ehemaligen Richter am Supreme Court der USA. Der hat mal gesagt, es gibt keinen Grund, einem Menschen eine andere Bedeutung beizumessen als einem Pavian oder einem Sandkorn. Die Welt hat mich hervorgebracht und die Klapperschlange. Aber ich werde sie töten, wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme. Der einzige Grund dafür ist, dass sie nicht in die Welt passt, die ich will. Die Welt, die jeder versucht, durch seine eigene Kraft zu erschaffen. Darwin und Holmes haben den Atheismus zu Ende gedacht. Was sind die Folgen? Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur Dinge, die mir persönlich richtig oder sinnvoll oder falsch erscheinen. Aber das hat keine universale Geltung. Es gibt kein schützenswertes Leben. Es gibt kein schützenswertes Leben. Ja? Das heißt, jeder, der schwach ist, jeder, der im Kampf im Überlebenskampf der Fitten nicht überlebt, weil er vielleicht behindert ist, weil er alt ist, weil er krank ist, hat auch keine Existenzberechtigung. Diese Welt wird einmal von der Sonne verschluckt werden. Und nichts, aber auch gar nichts, was auf dieser Erde geschieht, hat irgendeine Bedeutung. Viele Menschen glauben nicht an universal geltende Werte. Und auch nicht an einen Gott. Aber sie würden sagen, das, was Darwin und Holmes hier sagen, das so krass zu Ende zu denken, das ist doch morbide. Das darf man doch nicht machen. Schön, okay. Aber wenn man sagt, man darf das nicht zu Ende denken, dann verschließt man die Augen vor der Realität. Vor dieser Realität. Dann bekommst du den Frieden nur dadurch, dass du nicht denkst. Nur dadurch, dass du ignorierst. Denn wenn du das zu Ende denkst, dann hast du jeden Grund, ängstlich zu sein. Dann kann man nur traurig und ängstlich werden, weil dann deine Existenz völlig sinnlos ist. Aber Paulus sagt, christlicher Friede ist etwas völlig anderes. Was ist denn die grundlegende christliche Lehre? Das Christentum sagt, das Evangelium sagt, es gibt einen Gott, der dich erschaffen hat. Und er hat einen Plan. Er hat diese Welt damals dazu erschaffen, dass wir Menschen mit ihm in einer perfekten Gemeinschaft zusammenleben können, das Leben genießen können. Er hat eine Welt erschaffen, in der es keine Sorge, keinen Tod, keine Krankheit gab. Und dann, ich drücke es mal so aus, ist alles schiefgegangen. Wir haben uns von ihm abgewandt und er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, um uns zu retten und bereitet einen neuen Himmel und eine neue Erde vor, um dort mit uns ewig zu leben. Und Paulus würde sagen, wenn dir der innere Frieden fehlt, dann schau dir deinen Wert an. Schau an, was Jesus für dich getan hat. Schau an und denke darüber nach, wie diese Welt zu Ende gehen wird und was für eine glorreiche Zukunft du hast. Das bedeutet im Endeffekt, wenn du Christ bist und dir fehlt manchmal der Friede, dann denkst du vielleicht nicht zu viel, sondern zu wenig. Wisst ihr, es gibt einen dummen Frieden, der die Augen vor der Realität verschließt. Aber es gibt einen Frieden, der einen Grund hat. Denk darüber nach, dass es ein gutes Ende nehmen wird. Und vielleicht ist 2019 ein Jahr für dich, wo du sagst, ich muss mich rational auch nochmal mit dem beschäftigen, was das Christentum eigentlich sagt. Ich würde dir vielleicht spontan das Buch Das Kreuz von John Stott empfehlen, einem der bekanntesten Theologen, englischen Theologen des 20. Jahrhunderts, der wahnsinnig gut beschrieben hat, was Jesus eigentlich an diesem Kreuz getan hat und welche Auswirkungen das für uns hat. Das Zweite, was Paulus sagen würde, bete weiter. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Und ich habe das gerade eben schon gesagt, das, was hier steht, mit Anliegen vor ihn bringen, bedeutet im Endeffekt so viel wie erforscht oder deckt ein Geheimnis auf. Ja, findet eigentlich raus, was wirklich in eurem Herzen vor euch geht oder vor sich geht. Ich möchte, dass ihr euch die notwendige Zeit nehmt, um herauszufinden, was wirklich das tiefe Bedürfnis eures Herzens ist. Denn unsere Ängste und Sorgen deuten ganz oft darauf hin, was uns wirklich wichtig ist. Und das ist meistens eine Ebene tiefer als die Bitte, die wir gerade äußern. Ja, also er sagt, geht tiefer als bitte, Gott bitte schenkt, dass das Problem weggeht und hilft den Missionaren, Amen. Sondern er möchte, dass wir wirklich in uns gehen und sagen, Gott, hier ist das, was ich will. Und hier ist das, was mir echt Angst macht. Gott, ich fürchte, wenn du das nicht löst, dann wird dies und das passieren. Das ist das, was mich umtreibt, das raubt mir alles. Und vielleicht entdeckst du dann etwas und vielleicht bringt Gott es in dem Moment zum Vorschein, was dir selbst noch gar nicht bewusst gewesen ist. Und Paulus ermutigt uns noch zu einer zweiten Sache. Er ermutigt uns dazu, wirklich die tieferen Sachen in unserem Herzen zu erforschen, aber er ermutigt uns auch zum Danken. Danken wird sozusagen dem Angstmachen und dem Sorgenmachen gegenübergestellt. Denn Danken verändert unsere Perspektive. Es bringt uns dazu, unser Vertrauen auszudrücken. Tobias Teichen hat das in einer Predigt mal unheimlich deutlich zum Ausdruck gebracht. Er sagt, immer wenn meine Frau und ich streiten, dann haben wir mittlerweile sowas eingeführt, dass wir sagen, komm, lass uns überlegen, wofür wir beieinander dankbar sind. Und dann geht das so, und die sind so richtig aufgeladen beide, ne? Und ja, so fangen sie an, okay, danke, dass du heute nach Hause gekommen bist. Danke, dass du das Geschirr abgespült hast. Ja? Und irgendwann schaffen sie das so langsam, die Perspektive wegzunehmen von dem, was ihnen den Frieden raubt und auf das zu schauen, was Gott ihnen Gutes gibt. Und das ist jetzt eine lustige Geschichte, aber ich glaube, viele von uns haben in den letzten Jahren Menschen gesehen, die etwas ganz Furchtbares erlebt haben und die auf eine unerklärliche Weise trotzdem dankbar sind, trotzdem Frieden erleben und die einen Frieden ausstrahlen und rüberbringen, der im wahrsten Sinne des Wortes übermenschlich ist. Und ich möchte euch einfach kurz einladen, wenn ihr das selber mal erlebt habt, ja, dass jemand diesen Frieden ausgestrahlt hat, obwohl das nach menschlichen Maßstäben eigentlich nicht zu erklären ist, oder wenn ihr das selber schon erlebt habt, dann würde ich euch einfach mal kurz einladen, kurz die Hand zu heben. Habt ihr das schon mal erlebt, dass Gott euch diesen Frieden geschenkt hat? Oder dass ihr jemanden gesehen habt, der auf eine ganz überraschende Art und Weise diesen Frieden ausgestrahlt hat? Ja, ihr seht, das, was Paulus hier schreibt, ist nicht einfach so dahergesagt. Und das Dritte, was Paulus sagen würde, liebe weiter. Ich mache es kurz, ich weiß, dass ich diese Geschichte schon öfter erzählt habe. Paulus sagt, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen, gerade auch, wenn die Zeiten schwierig sind. Er sagt im Endeffekt, benutzt die Schwierigkeiten nicht als Entschuldigung dafür, in widrigen Lebensumständen andere schlecht zu behandeln. Und ich weiß, ich habe diese Geschichte schon erzählt, aber ich musste mich nochmal daran erinnern, als in unserer damaligen Gemeinde in Heubach eine Studentin getauft wurde. Sie heißt Julia und Julia war eine Mitschülerin von Jutta, die eine Freundin von meiner Frau Steffi ist. Und als Julia kurz vor ihrer Taufe erzählt hat, wie sie zum Glauben an Jesus gefunden hat, dann hat sie von dem Tod von Juttas Mutter erzählt. Die ist an Krebs gestorben, als Jutta 19 oder 20 war. Und ich erinnere mich noch wie heute daran. Julia sagte, wenn Gott mir meine Mutter genommen hätte, hätte ich ihn verflucht und ich hätte nie an ihn geglaubt. Aber Jutta hat an Gott festgehalten. Jutta hat in dem großen Leid, das sie erfahren hat, eine Hoffnung gehabt und einen Frieden gehabt, der auf andere ausgestrahlt hat. Sie hat Gott und sie hat andere Menschen weiterhin geliebt. Und das hatte eine enorme Wirkung auf andere Menschen. Und das ist eine Wirkung, die andere Menschen fragend macht. Die wissen wollen, warum in aller Welt kannst du so ruhig bleiben? Und wer ist dieser Gott, von dem du glaubst, dass er dir das schenkt? In den Momenten, wo dir deine Lebensumstände zu entgleiten drohen und du darauf wartest, dass Gott sie wieder ändert, was kannst du dann tun? Denke weiter. Bete weiter. Und liebe weiter. Lasst mich mit einer Geschichte enden. Horatio Spafford war ein Anwalt in Chicago. Und im Jahre 1871 wurde die Stadt durch ein schweres Feuer verwüstet. Rund 300 Menschen haben ihr Leben verloren und über 100.000 ihre Häuser. Horatio Spafford war ein erfolgreicher Anwalt und hatte viel von seinem Kapital in Immobilien investiert, die nun nicht mehr existierten. Doch weitaus schlimmer für ihn war, dass sein einziger Sohn bei diesem Feuer ums Leben gekommen ist. Nach etwa 2 Jahren wollte er mit seiner Familie eine Reise nach England unternehmen, um später Europa zu bereisen. Und er wird durch einen Geschäftstermin aufgehalten und schickt deshalb seine Frau Anna und seine 4 Töchter mit dem Schiff voraus. Das Schiff, mit dem die 5 unterwegs sind, kollidiert mit einem englischen Segelschiff. Es ist die größte Schiffskatastrophe vor der Titanic und es sinkt in kürzester Zeit. Alle 4 Töchter sterben. Und seine Frau Anna wird nach vielen Stunden bewusstlos auf dem Meer treibend von einem Rettungsschiff aufgelesen. Sie ist eine von 47 Überlebenden dieses Unglücks und wird nach England gebracht und telegrafiert Horatio Spafford damals nur 2 Worte. Saved alone oder ich habe allein überlebt. Und als sich Horatio Spafford auf den Weg nach England zu seiner Frau macht, beginnt er ein Lied zu schreiben, das wir gerade gesungen haben, von dem wir jetzt nochmal gemeinsam die 1. Strophe singen werden. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht, ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreise den Herrn. Nun lebe ich in Christus für ihn allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist fröhlich im Herrn. Lasst uns zusammen aufstehen. Lasst uns diese 1. Strophe und den Refrain dieses Liedes gemeinsam singen. Und danach werden wir auf ein Vortragslied hören. Und vielleicht ist das auch eine Chance, Gott nochmal das zu bringen, was uns gerade Sorgen macht, was uns den Frieden raubt. Amen.